Ja, Herr Professor Hoffmann, die Veranstaltung hier in der Katholischen Akademie lautet oder geht um das Thema Querköpfe, Schrittmacher, Propheten. Die Frage ist, braucht man heutzutage überhaupt innerhalb der Gesellschaft, der christlich-europäischen Gesellschaft, einen Querdenker? Und zweitens, gibt es die?
Also gibt es die, dann würde ich erst die Frage stellen, gibt es die europäisch-christliche Gesellschaft? Und da habe ich große Fragezeichen. Es gibt ihre Spuren, es gibt ihre sehr wichtigen Traditionsgehalte, die in den öffentlichen Debatten eine Rolle spielen, auch in den Entscheidungsprozessen, aber sie gibt es natürlich nicht mehr in einer einheitlichen Form. Und das bedeutet eben also gerade, dass wir auch vor diesem Hintergrund, also einer früher vielleicht mal christlich-einheitlichen Gesellschaft, tatsächlich jetzt eben also in der Vielfalt von Meinungen Positionsmarkierung gerade brauchen. Und das ist etwas, was für beide Seiten wichtig ist. Ich denke, für die Gesellschaft in Anführungszeichen, aber genauso eben also auch für die Kirchen selber. Wir brauchen diese Querdenker, weil man nur unter diesen Bedingungen, gerade angesichts bestehender Probleme, zum Beispiel Gerechtigkeitsprobleme, die Verteilung von Lebensressourcen, einen anderen Blick braucht, der die selbstverständlichen Abläufe durchbricht. Und solche Querdenker können eben gerade auch christliche Intellektuelle sein, die auf der Höhe der Probleme ihrer Zeit das Evangelium nochmal neu bestimmen und neu zur Geltung bringen können.
Welche Qualitäten muss so ein Querdenker haben? Die katholische Kirche hat ja ihre Heiligen und man bemüht sich sehr stark, ja, diese Person Heiliger neu zu aktivieren. Nur ist es halt sehr antiquiert, der Begriff. Wie kann man das neu definieren und attraktiv machen?
Indem man zum Beispiel also gerade die mir sehr wichtige Tradition der Heiligen etwas anders vielleicht auch ins Licht stellt und andere Punkte, das heißt eben also auch das subversive Moment dieser Heiligen zur Geltung bringt. Die sind ja offensichtlich nicht Mainstream gewesen, sonst hätte man sie nicht als solche noch einmal so ins Licht drücken müssen. Der ganz zuletzt selig gesprochene Kardinal Newman zum Beispiel ist durchaus ein widerständiger Kopf gewesen. Und zwar zwischen der anglikanischen Kirche und der katholischen Kirche, also der einen ganz eigenen, eine eigene Sprache auch nochmal eben für seine Kirchlichkeit gefunden hat, der in hoher Loyalität zum Papst zugleich das Gewissen immer noch einmal mit diesem bekannten Spruch, also auf wen würde ich einen Toast aufbringen, ne? Also zunächst auf den Papst, aber vor allen Dingen dann auf das Gewissen, also dem etwas entgegensetzt. Sie haben viele also auch intellektuelle Heilige, die in ihrer Zeit das Evangelium in eine ganz eigene Denk-, Wissens- und auch Sprachform gegossen haben. Und dieses Widerständige, das quere Moment, das müsste man vielleicht etwas stärker machen. Da liegt Potenzial, was nicht abgegolten ist. Aber Sie haben natürlich ganz recht, also von solchen Heiligen so zunächst mal zu sprechen, ist am Beginn des 21. Jahrhunderts bereits etwas Befremdendes. Auch das ist vielleicht dann schon wiederum quer, hat ein Einspruchsrecht, wenn man das stark macht, wofür sie stehen. Bis heute bleibt für mich der heilige Franziskus ein wahnsinnig aktueller Heiliger, kein klassischer Intellektueller. Aber er hat in seinem Orden zum Beispiel für wirkliche Intellektuelle die Türen dann auch geöffnet.
Sie haben drei Beispiele genannt, den heiligen Augustinus, Martin Luther und Karl Rahner. Jeder steht für seine Zeit. Muss man natürlich jetzt relativieren, die heutige Gesellschaft ist dermaßen komplex. Denken wir nur an die Globalisierung, die ganzen Einflüsse, mit denen wir heutzutage konfrontiert sind. Hier in Europa das Vordringen des Islam. Ist denn der Islam, Sie sprachen vorher vom geheimen Intervenieren Gottes, könnte der Islam als Zeichen des Himmels, Zeichen Gottes sein für einen Intellektuellen?
Der Islam ist in jedem Fall ein Zeichen der Zeit und ein religiös überaus bedeutsames für einen christlichen Theologen. In der Wertschätzung des Islam, seiner ganzen Tradition, gibt es hinreichend Punkte, an denen eben das zwischenreligiöse Gespräch, das interreligiöse Gespräch ansetzen muss. Und was einen Christen dazu herausfordert, einen Theologen dazu herausfordert, auch noch einmal zum Beispiel darüber nachzudenken, wie ist eigentlich was bedeutet meine Rede von dem drei-einen Gott und was bedeutet es, im Namen dieses Gottes eben also auch politisch aufzutreten. Der Islam fordert an vielen verschiedenen Punkten heraus. Mich zum Beispiel, weil ich einfach beeindruckt bin von der sehr starken Religiosität und tiefen Frömmigkeit Zugleich war natürlich immer wieder auch besorgt bin natürlich angesichts dessen, wo Islam politisch eben auch fragwürdig wird, so wie das Christentum aber eben auch. Und insofern sind hier definitiv intellektuelle Verhältnisbestimmungen abgefordert. Ein ganz, ganz gutes Beispiel liefert die Debatte des vergangenen Jahres um den Hessischen Kulturpreis, als auf einmal die Frage nach der Bedeutung des Kreuzes nicht nur eben dann für den Islam, sondern durch eben den Beitrag von Navid Karmani in das Christentum selber, also eben in die katholische Kirche noch einmal neu eingedrungen ist und wir eben selber noch mal darüber nachdenken mussten, machen wir das Kreuz nicht selber irgendwie nur zu einem letztlich nahezu austauschbaren Symbol unserer gesellschaftlichen Präsenz? Oder was bedeutet es theologisch für uns? Und das wäre für mich das beste Beispiel eines wirklich intellektuellen Diskurses, und zwar an der Grenzlinie zwischen Theologie, Religionswissenschaft und Literatur, von dem ich glaube, dass da einfach ganz, ganz viele Chancen drin liegen.
Welche Rolle würden Sie denn jetzt einmal einem ganz normalen Priester, Ordensmann, Ordensfrau, einem Amtsträger, Bischof und so weiter und dann schließlich einem engagierten Laien zuordnen?
Vom Prinzip her genau das Gleiche, was eben die genannten Augustinus, Luther und Karaner getan haben. Sich wirklich radikal auf die Herausforderung ihrer Zeit einlassen und zu versuchen, den eigenen Glauben in der Bearbeitung der bestehenden Probleme zur Sprache zu bringen. Also ihre authentische, unverwechselbare eigene Sprache zu entwickeln und die so zu entwickeln, dass sie sich wirklich herausfordern lässt von dem, was ansteht. Also ich habe vorhin die Frage nach Gerechtigkeit genannt, nach sozialer Gerechtigkeit zum Beispiel gerade in diesem Augenblick. Das geht im Großen wie im Kleinen und die Grammatik bleibt dieselbe. Also in diesen Modellen lässt sich zeigen, was es heißt, wenn man sich wirklich herausfordern lässt, unter einem Problemdruck. Aber da liegt noch etwas anderes drin und das ist eben dieser Intellektualität eben doch abzufordern, das immer wieder auch kritisch aufs Spiel zu setzen. Also sich eben tatsächlich herausfordern zu lassen, bedeutet eben auch darüber nachzudenken, was tue ich hier eigentlich. Also ich erwarte hier schon auch den vernünftigen Gebrauch der prophetischen Vernunft.
Sie als Wissenschaftler stehen ein bisschen vor dem Problem, Ihre Forderung in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Sprich, die Öffentlichkeit ist entweder nicht daran interessiert, beziehungsweise die Medien wirken als Filter, sodass sie gar nicht so weit kommen. Eine Idee, eine Forderung, ein Vorschlag?
Das ist ja sehr unterschiedlich. Also aus der persönlichen Erfahrung heraus habe ich schon einiges einfach auch mit Zeitungen, auch mit Radio, Fernsehen machen dürfen. Und es ist natürlich immer auch die Frage, wohin und wie weit bewegt man sich. Ich hatte das versucht mit Karano ja so ein bisschen anzudeuten. Die Schwierigkeit besteht nicht zuletzt darin, dass man eben also auch als Wissenschaftler diese sehr komplexen Zusammenhänge oftmals nur sehr schwierig zur Sprache bringen kann. Und daran laboriere ich ganz sicherlich auch selbst in einem erheblichen Maße. Und es hat auch was damit zu tun, wie viel man selber eben an Zeit dann eben auch einsetzen kann. Aber im Gegenzug, und das sagen Sie ganz zu Recht, ist es eben auch nicht ganz leicht, eben mit diesen Themen vorzudringen. Und das ist aber jetzt nichts, was mich für mich dazu führt, zu sagen, die Medien müssen aber, sondern es ist eher die Herausforderung wiederum an Kirche und Theologie, tatsächlich eben also anders einmischungsfähig zu werden. Und das geht nicht planerisch auf dem Reißbrett, indem wir jetzt eine Medienkampagne oder sonst etwas machen, sondern wir müssen eben vielleicht auch in der Ausbildung von Theologinnen und Theologen, Lehrern und Lehrern etwas anders ansetzen, auch in unseren Gemeinden ansetzen. Und das würde ich eben mit der Grammatik des Zweiten Vatikanischen Konzils so beschreiben, dass ich mich tatsächlich auf diese Zeichen der Zeit einlasse, sie theologisch bestimme und dem eine Sprache abgewinne.
Sie sprechen gerade von der Grammatik, aber es ist nicht nur die Grammatik. In Ihrem Vortrag ist mir aufgefallen, dass Sie ganz bewusst immer wieder die feminine Form von Theologin, Journalistin und so weiter einbeziehen. Glauben Sie, dass im allgemeinen Sprachgebrauch der Kirche hier zu maskulin gedacht wird, muss man sich hier weiter öffnen?
Ein einfaches Ja.